Gestern stand in der Zeitung interessant, dass sogar immer mehr Muslime Tannenzweige in ihren Wohnungen aufstellen und Lichter aufstecken. Nun, das wundert uns ja nicht. Das ist natürlich etwas sehr Schönes, dass man so etwas macht. Aber leider werden sie den Inhalt unseres Weihnachtsfestes nicht kapieren. Und das wünschen wir ja auch all unseren lieben Zeitgenossen, mit denen wir zusammen sind. Wir wünschen es unseren Kindern und Enkeln und unseren Nachbarn und Verwandten. Sie ahnen etwas. Das ist schon immer wieder ein Ansatz, wo man dann auch im Gespräch ein wenig nachfassen kann und das dann sagen kann. Ich staune ja immer wieder, wie die Kaufleute in unseren Tagen das so schön ausdrücken, was Weihnachten alles ist. Und dann sagen sie, Weihnachten, das ist das Fest der Düfte. Und das sind dann die Drogisten, die dann ihre Parfums verkaufen, Gucci und Opium und wie das heißt, Boss und Lancôme. Ja, Opium ist ein schönes Parfum, da kennst du dich schlecht aus, das nimmt man in den Mund rein. Das musst du deiner Frau mal schenken, dann weißt du, was los ist. Und dann sagen die anderen, nein, das ist das Fest der Sinne. Das sind mir auch Anzeigen, immer wieder geht es um den Eiswein oder um den Kaviar. Heute steht so ein schöner Artikel eines Sternekochs drin, der sagt, es ist gar nicht wichtig, was man Schwieriges kocht. Es kann ganz einfach sein und mit Liebe. Es gibt doch noch vernünftige Leute. Aber der Metzger, der macht es dann immer am besten, der schreibt ins Schaufenster, Weihnachten, da geht es um die Wurst. Und dann sagen wir, jawohl, aber um was geht's denn eigentlich an Weihnachten? Das ist ja schön, erst wenn man in die großen Verheißungen hineinblickt, in die großen Verheißungen des alten Bundes, wird uns das große Ausmaß deutlich. Das ist einfach bei vielen Leuten ein bisschen schwierig, dass sie dann bloß noch beim Kind in der Krippe sind. Und wir dann das nicht mehr sagen, das ist der große Weltenherrscher, der kommende Weltenrichter, der dort geboren ist, der uns so nahe kommt. Das Kind in der Krippe, das ist der, der dich sucht. Ich war neulich in einer Gemeinschaftsstunde, da hat es der hauptamtliche Prediger gesagt, als er das Lied ankündigte, das früher hieß, auf ihr Reichsgenossen. Er sagt, das kann man ja nimmer singen wegen den Nazis. Da habe ich gesagt, stopp, jetzt ist aber aus. Das haben alle Diktaturen der Welt immer gemacht. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, da haben sie auch den Reichsbegriff genommen. Aber der stammt von Gott im alten Bund. Er hat sein Reich aufgerichtet, er ist König. Und die weltlichen Herrscher haben das genommen. Der Mao hat auch sein Reich aufgerichtet. Und der Napoleon hat sein Reich aufgerichtet. Aber wir lassen es uns doch nicht die Butter vom Brot nehmen, dass unser Herr Jesus das Reich wieder baut. Das Gottesreich, es ist mir gar nicht so arg wichtig, in welcher Konfession ich lebe. Darf ich Ihnen mal ganz offen sagen, da fragt kein Mensch danach, ob du Baptist oder Methodist bist, lutherisch oder reformiert oder was sonst noch, sondern ich frage bloß nach, bist du ein Glied des Reiches Gottes? Gehörst du zum Königreich unseres Herrn Jesus und ist der König unseres Lebens? Heute gibt es wieder so schrecklichen Konfessionalismus, da kann man an der Wand hochgehen und da wird so viel Mühe gemacht in den Gemeinden und da fliehe ich manchmal davon. Mir geht es darum, dass die herrliche Siegesbotschaft verkündigt wird. Sie kennen ja meine Lebensführung, der Herr hat mich berufen eigentlich als Missionar und dann waren immer die Türen verschlossen, wo ich in die Mission wollte. Und dann wollte ich Evangelist sein und dann waren hat der Oberkirchenrat die Türen verschlossen, da hat er Angst gehabt. Und dann hat mich der Herr in die Gemeinde geführt. Das war was Wunderbares. Ich habe die Gemeinde immer nur als eine Gelegenheit zur Evangelisation gesehen. Ob Konfirmandenunterricht oder Beerdigung oder Geburtstagsbesuch oder was es war, Krankenbesuch, um den Namen des Herrn Jesus zu verkünden. Das hat ja der Herr Jesus gesagt, wir sollten seine Zeugen sein. Und dort, wo Menschen Jesus aufnehmen, dieses Kind in der Krippe, dort bricht sein Reich an. Das ist so schön auch in den Adventsliedern. Reich des Herrn, Reich des Herrn, brich an in unserer Zeit, in unseren Tagen. Das wünschen wir ja nicht wie der konfessionelle Enge. Und wir sind die beste Gemeinde, wir sind besser als die anderen. Wir können besser Schafe stehlen aus dem Nachbarstall. Da wird dann gezählt, wir sind wachsende Gemeinde. Uns geht es darum, dass das Reich Gottes wächst heute und die Herrschaft von Jesus wächst. Und darum ist das so schön, dieser Abschnitt hier von dem Jesaja, der mir so wichtig ist, dass Jesus wieder die alten großen Pläne Gottes mit seinem Volk Israel in Gang setzt, aber nicht, wie das bei Israel war, rein beschränkt auf die blutsmäßigen Nachkommen vom Abraham, sondern das neue Gottesvolk aus Juden und Heiden. Ist ja einfach schon bedrückend. So sehr es uns immer wieder erregt, wenn wir auch Jerusalem besuchen, aber es ist doch bedrückend, dass Jerusalem in Trümmern liegt, der Ort, wo einst Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, von Ungläubigen zertreten wird. Da darf der Name von Jesus gar nicht genannt werden in so vielen Stellen von Jerusalem. Und darum ist das groß, dass Gott noch einmal einen Plan hat, sein Volk zu machen, zu sammeln in dieser Welt. Das ist uns ganz wichtig. Wir hatten es ja gehört bei dem Jesaja 60, dass die kommen. Aus Saba werden sie alle kommen. Die Heidenvölker werden alle herziehen. Wird ein Text sein am Sonntag, so herrlich, wenn die große Weltmission zum Ende kommt bei unserem Herrn. Und darum ist das so schön, wie wir schon etwas erleben heute, wenn wir zu den schwer gebeugten lieben Mitchristen gehen. Bitte benutzen Sie das, lassen Sie niemand allein in diesen Weihnachtstagen. Die Schwerkranken, die liegen, die Seufzenden und Klagenden. Und sie werden auf einmal erleben, wie dort der Glanz und die Herrlichkeit von Jesus am schönsten hervorkommt. Weil nicht mehr da um die äußeren Dinge dieser Welt geht, sondern man spürt schon das himmlische Jerusalem, das anbricht, die neue Gottesherrschaft. Wir ahnen etwas, wie das einmal sein wird mit unserem Herrn, wenn er alle seine Verheißungen zum Ende bringt. Er, der große Sieger. Dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Und das ist so wichtig, dass Sie keinen dort lassen, der durch diese schweren Anfechtungen hindurchgeht. Und ich darf noch mal sagen, die Leiden dieser Welt haben den großen Vorteil, dass sie uns dieser sichtbaren Welt entwöhnen. Und dass wir schon weiterblicken, sagen, ich strecke mich aus nach dieser neuen großen Zukunft, die vor uns liegt. Denn diese Weltzeit ist nicht unsere Heimat, sondern wir warten auf das Reich Gottes in der Vollendung. Das Bürgerrecht im Himmel, und da sollen wir ein Heimweh haben. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus zu dem, was da vorne ist. Und jetzt ist so wichtig, weil Jesus das erfüllt hat mit seinem Kommen, hat er schon anfangsweise erfüllt mit der Aufrichtung seiner Herrschaft, gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr. In unserer Welt gibt es überall Hoffnungslosigkeit. Wenn Sie mal sich überlegen, das Wort hoffnungslos, das gibt es in allen Schattierungen. Niedergedrückt, ausgebrannt, leer, verzagt, mutlos, hilflos, Burnout, ich weiß nicht mehr weiter. Diese Welt hat keine Hoffnung. Das erleben Sie ganz besonders in den schweren Erkrankungen Ihres Lebens. Das, was die Ärzte als noch geben, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Hoffnung ist, um es noch einmal ein paar Jahre unter schweren Bedingungen Ihr Leben weiterzuführen. Aber das kann ja nicht Hoffnung sein. Und das ist das Wunderbare, dass Jesus allein Hoffnung gibt. Das Wort Hoffnung, das klingt ja zuerst so, wie wenn es eine ganz unsichere, vage Sache war. Nein, das ist etwas ganz Großes. Ich sage lieber Zuversicht. Jesus gibt uns eine Zuversicht über den Tod hinaus. Und er gibt uns eine große Zuversicht im ersten Moment, wenn er uns ruft zu sich in seinen Dienst, gibt er uns eine Zuversicht, eine Hoffnung, was er aus unserem Leben machen will. Mich hat das immer begeistert. Wir stehen doch immer wieder da und sagen, Herr, wir wissen nicht, was wir da machen sollen. Dann, Herr Jesus, Jetzt musst du in meinem Leben wirken. Jetzt musst du die Situation lösen. Also wir warten, Herr Jesus, jetzt warten wir auf dich. Du musst uns etwas Neues schenken und mich immer wieder neu bevollmächtigen. Das will er auch tun im Leben der Christen, im Leben der Gemeinde. Wieder ganz Neues wirken, neue Hoffnung und Zuversicht geben. Was die Welt als Hoffnung hat. Heute Morgen wieder ein Satz aus der Zeitung. Das ist interessant, man kann ja immer wieder Zeitnisse lesen. Europa war einst die Hoffnung, heute ist es die große Last, die nicht zu lösen ist. Und so, gell, überall. Die Menschheit hat Hoffnung. Sie denken immer wieder, wir schaffen das neue Paradies. Ich sage ja eins, unseren Kindern soll es mal besser gehen. Das wissen wir bestimmt. Unsere Kinder werden nie mehr solche Renten kriegen wie wir. Das wissen wir absolut gewiss. Wer ein wenig rechnen kann. Die großen Rentenkürzungen, das gibt ganz große Not. Und wir hinterlassen diese riesen Schulden für uns. Also immer, die Welt hat gar keine Hoffnung. Das sieht alles so aussichtslos aus. Da will man resignieren. Darum ist so wichtig, dass wir uns an der Jesus-Hoffnung festhalten. Was gibt uns Jesus für eine Hoffnung für unser Leben? Und wir wollen daran wieder neuen Mut schöpfen. Und da heißt es, ich will den Mund nicht halten. Ich muss reden, weil Gott noch mit seinem Volk Israel was machen will. Und das müssen Sie auch wissen, dass Gott auch in dieser Welt noch was vorhat. Er will sein Reich aufrichten. Keiner von uns hätte es je gedacht. Gestern Abend war der tolle Satz gefallen. In Korea die dichteste christliche Bevölkerung. Wie ich studiert habe, da habe ich in Heidelberg eine Missionsvorlesung gelesen, gehört beim Professor Gensichen. Wir waren 3 Hörer, es hat sich ja kein theologisches interessiert für Mission. Und da hat er uns erzählt von diesen 2-3% Koreanern, die einmal im Monat, im Jahr für einen Monat ihren Rucksack packen und in Bibeln hineingehen und in Nachbardörfer gehen und von Jesus reden. Und dass der Herr noch einmal Aufbrüche schenkt. Sie hätten es doch nie für möglich gehalten, nach der totalen Vernichtung der Jesusgemeinde unter Mao Zedong in China, dass das möglich ist. Da sagen manche von Ihnen, ist das wirklich wahr mit den 100 Millionen Jesusgläubigen in China? Das ist wahr. Und Sie werden einmal noch, wenn Sie es noch erleben, was in Nordkorea rauskommt am Ende. Wir haben ja Mitarbeiter in Nordkorea, sogar in der Staatsuniversität von Pyongyang, von christlichen Fachkräften. Und das ist so wunderbar, dass im Geheimen und im Untergrund der Herr schon arbeitet. Und wir haben eine ganz große Hoffnung, und das ist uns wichtig. Sie werden es nicht mehr erleben, die Enkel, für die Sie so beten, weil Sie böse Wege gehen. Aber was der Herr noch tut, was der Herr in unseren Tagen tut, und das können Sie oft erzählen, was Sie erlebt haben bei sich, wie der Herr gewirkt hat, wunderbar. Es ist noch nicht aus, wir Alten meinen immer, jetzt ist doch aus, aber der Herr will noch einmal große Dinge tun. Und was er heute in der Weltmission tut, ich behaupte, es hat es in der ganzen Christengeschichte noch nie gegeben. In Usbekistan und Kirgisistan und Kasachstan ist noch nie das Evangelium verkündigt worden. Was er unter den Indianern tut, unter den Zigeunern, was er in Afrika tut, die waren doch versunken im Ahnenkult. Der Herr will große Dinge tun, der Herr ist König. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum dürfen wir an diesen Adventstagen uns freuen über die Hoffnung, die er uns gibt, die Zuversicht, die er gibt. Ich will den Mund nicht halten, ich will reden. Und das gilt auch fürs Volk Israel. Das gilt fürs Volk Israel, was der Herr noch tun wird, wie er seine Gemeinde, auch die Jesusgemeinde dort bauen wird und wie das wieder geschehen wird. Wir freuen uns, was alles geschehen soll. Gott gibt sein Volk nicht auf, aber Gott gibt auch unsere gottlosen Völker nicht auf. Bis zu seiner Wiederkunft ist das die große Hoffnung. Und wir dürfen wartende und hoffende Leute sein. Das ist ganz groß. Eine große Geschichte bricht an und es ist nicht aus, obwohl das Volk der Gläubigen immer wieder so untreu war. Das bewegt uns ja über unserem Gemeindeleben. Das ist ja oft nicht zum Aushalten. Da wird geprägelt und da wird es langweilig und dann schläft man ein. Statt die Herrlichkeit des Herrn zu rühmen, da ist kein Leben drin. Und dann wird um Formen gestritten, dann wird immer wieder gebaut, da wird immer wieder Häuser gebaut und renoviert, und immer, aber kein Leben. Lass doch einmal Jesus mit seinem Wort wieder rein und Menschen ergriffen sein von ihm. Dafür wollen wir beten. Herr, erneuere du deine Gemeinde, wie du von alters her gesprochen hast, dass es in die Welt hineinstrahlt, das Jesuslicht. Und das ist so schön, das Zweite. Es geht nicht um Träume an Weihnachten, sondern es geht um Realitäten, um Verwandlung und Erneuerung. Darum ist Jesus gekommen, dass Menschen erneuert und verändert werden. Das steht drin von Gerechtigkeit. Sie können hier in die Mühlen der Justiz geraten und auf einmal sagen, gibt es überhaupt noch Gerechtigkeit? Das ist ja alles gebeugt, angepasst. Je nachdem, wie man seinen Anwalt hat. Die Gerechtigkeit um die es Gott geht, das ist das, dass wir mit ihm leben, vor ihm leben, in Gerechtigkeit, dass er uns gerecht macht. Und das war das erste Ziel von Jesus, dass er die Sünde überwindet. Und das brauchen wir in diesen Adventstagen. Darum ist das so schön, dass die Adventslieder ja das immer aufgenommen haben. Ich darf Sie noch mal daran erinnern, nach der alten Tradition, die ist jetzt sicher 1600 Jahre alt. 1600 Jahre alt ist die Adventszeit eine Bußzeit wie die Passionszeit, wo wir unser Leben wieder ausrichten auf den Herrn, dass er uns reinigt und heiligt und wir ihn empfangen können, dass er zu uns kommen kann. Und deshalb sind die Gestalten dort in der Adventszeit so wichtig. Johannes der Täufer. Die Missstände in deinem Leben müssen weg. Und dann kommt der, den wir erwarten, der mit dem Heiligen Geist tauft. Dieser Heiland, aber der Johannes der große Ankündiger. Das ist kein finsterer Bote, das ist der Freudenbote. Und ich bin dankbar, dass das jetzt beim Andreas Schäfer der Text ist. Das ist mir die Lieblingsstelle vom Johannes dem Täufer. Wo steht die Johannes 3? Er ist der Brautführer, der freut sich mit, wenn Gemeinde und Bräutigam zusammenkommen, wenn es zur Vermählung kommt, Christus und seine Gemeinde. Und Johannes freut sich mit und er hat das herrliche Wort gesagt in Johannes 3, Vers 36. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und darum ist das so wichtig, dass wir uns darauf ausrichten. Der bringt unser ganz verkehrtes Leben in Ordnung. Der muss der Herr deines Lebens sein. Dann geht die Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ein Heil brenne wie eine Fackel. Es gibt so viele Bemühungen um Frömmigkeit in unseren Tagen, um Riten. In unserer württembergischen Kirche hat man in jeder Kirche jetzt von der Kirchenleitung eine große Kerze geschenkt, um die Einheit mit Christus darzustellen. Dann habe ich gesagt, was soll denn das? Kerze ausblasen, die sind mal abgeschafft in der Reformation, wir brennen eh schon zu viele. Also zum Zündeln ist es ganz nett, ich zündle auch gerne in den Adventskerzen rum. Aber die Einheit in Christus, die wird im Glauben gelebt. Und da wollen wir sie erleben, dass Jesus unser Herr ist in unseren Gemeinden, dass alle, die dazugehören, sagen, Jesus ist mein Heiland. Und dann kann die Gerechtigkeit leben. Dann gibt es erneuerte Ehen, erneuerte Familien, erneuerte Gemeinschaften. Und wir überwinden die Spannungen in der Gemeinde. Dann brennt das Heil wie ein Fackel. Und das geht hinaus, dass sogar die Heiden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Es ist mir ganz wichtig, dass sie nie vor den Heiden den Anschein erwecken, als ob Christen frömmer wären oder besser wären. Sondern das müssen sie immer sagen, wissen Sie, ich leide an meinen Fehlern. Sie leiden doch auch drunter. Aber ich habe einen Heiland, der mir meine Schuld vergeben hat. Das ist das Zeugnis für die Heiden. Denn die Heiden meinen immer noch, sie könnten mit eigener Kraft machen. Ich kenne da eine Frau, mit der wir familiär sehr verbunden sind. Und die sagt, das ist doch viel zu billig, dass man sich das so schenken lässt. Das möchte ich selber arbeiten. Die meinen immer, sie können es mit ihrem Bemühen rein sagen, das habe ich auch gemeint. Aber da kommt keine Gerechtigkeit raus, sondern eine verkrampfte Heuchelei. Und das ist so eine Not bei uns. Viele meinen das, ach die, die da in die Bibelstunde gehen, dass sie da bloß so heucheln haben. Nein, sind wir nicht. Wir sehen die Mängel, sagen sie es vor ihren Enkeln. In meinem Leben gibt es so viel Not und das spricht auch die jungen Leute an. Wenn du wüsstest, in welcher Gottesferne ich gelebt war, aber dann in den Heiland erlebt, der hat mein Leben rein gemacht, neu gemacht durch seine Vergebung und durch seine Gnade. Das ist das Licht, das wir hinausleuchten lassen in die Heidenwelt, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welche des Herrn Mund nennen wird. In Afrika ist das immer so schön, die haben ja so schöne afrikanische Namen. Und dann haben das viele bei uns nicht verstanden, warum die Afrikaner sich plötzlich so, dann sagen manche bei uns, ja, das sind doch europäische Namen. Da heißt dann einer Johannes oder Christian. Sagt, das ist doch dumm. Die sollen doch ihre Kultur leben. Aber die sagen, mein alter Name, der hängt mit den Geistern und Dämonen zusammen. Und den möchte ich ablegen. Und mit meiner Christusgemeinschaft, mit meiner Taufe, möchte ich einen Namen haben. Und dann sagt er, Gottfried, hat mir der Gottfried Osamensa gesagt, ein Ghanese, der in der Weltchristenheit eine große Bedeutung hat, gesagt, das ist doch nicht nur ein deutscher Name, Gottfried. Das ist doch herrlich, der Gottesfrieden, das möchte ich heißen. Und es wäre so schön, wenn wir sagen, ich möchte doch auch jetzt neu mit meinem neuen Leben sein, durch Christus dieses neue Leben ergreifen. Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden. Die alte Geschichte deines Lebens ist durchgestrichen. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn. Ach, wir sind doch so notvolle Leute. Wir sind doch eigentlich Stinkstiefel in der Hand Gottes. Gell, wenn man so denkt. Aber dass er uns umwandeln will, dass wir eine Krone werden. Der Herr will uns zum Segen setzen. Das ist die Hoffnung. Darum hat er uns erwählt. Ich will mich herrlich unter euch erzeigen. Und Sie dürfen auch im Alter noch ganz viel erleben. Jetzt denken Sie bitte nie, wie lange lebe ich noch? Sie können Ihr Leben rückwärts leben, auch wenn Sie schwer krank sind. Sondern sagen, ich möchte erleben, dass der Herr Jesus mich in diesen, und wenn es nur noch Wochen oder Monate sind, dass er mich ganz besonders zum Segen setzt, dass ich eine Krone sein darf in seiner Hand. Wenn Sie sich bloß zum Ziel setzen, Herr Jesus, ich habe nur die Bitte, noch ein paar zu dir zu führen. Zeugnis zu sein für dich. Ich habe auch schon einen morschen Leib. Das kommt so. Den kann man nicht mehr verjüngen. Das geht einfach nicht. Aber der Herr Jesus möchte ihn nochmal benutzen zum Zeugnis. Und da will er uns Kraft geben und er will wirken durch seinen Geist. Und Sie dürfen wissen, ich warte auf gefühlte Dinge, weil der Herr das verheißen hat, mit seinem Kommen, dass seine Heilsgeschichte noch weitergeht. Du sollst ein königlicher Reif sein in der Hand deines Gottes. Nicht bloß ein Reif vom Juwelier, sondern ein königlicher Reif. So schön will dich Gott machen, dein Leben zum Segen sein. Das können wir alle nicht selber. Setze mich zum Segen. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene, Sitzengebliebene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust. Für den Herrn, meine Lust. Du sollst heißen, liebe Frau, Schätzchen. Ein Schätzchen Gottes sollst du sein. Ein Schätzchen des lebendigen Gottes. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Ach, dass der Herr doch das machen kann in diesen Weihnachtstagen. Durch sein Evangelium wieder aus uns. Aber sagt, der Herr gebraucht uns, der Herr hat uns lieb. Das hat ja der Herr wirklich gemacht. In ganz vielen Zeiten und in ganz vielen Ländern hat er aus schwachen Menschen etwas ganz Großes gemacht. Wir haben gestern unseren Urenkel hier in der Nähe in Berghausen besucht und dann haben wir uns interessiert, der Mann unserer Enkelin, der hat gesagt, ich bin so erfüllt, ich lese gerade die Geschichte vom Georg Müller. Ich habe gesagt, pass auf, er war ein ganz schwacher Mann. Aber Gott hat ihn benutzt, Gott hat ihn geliebt und hat einen Reif aus ihm gehabt. Und das will er aus dir auch machen, du kannst ihn nicht kopieren. Aber bleib an deinem Platz, wo du bist und rechne mit den wunderbaren Wirkungen deines Gottes. Der Heiland Jesus kommt und das gibt Hoffnung. Mein zweiter Punkt war, keine Sprüche, sondern lauter Fakten. Fakten, 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 sagt der Chefredakteur immer beim Fokus in der Werbung. Ich will Fakten haben, aber das sind die schönsten Fakten. Dass der Herr in unserem Leben mächtig wirkt und Segen gibt. Da muss man den Mund aufmachen, davon muss man reden. Wir haben eine große Adventserwartung. Mit dem Kommen von Jesus bleiben wir nicht bloß stehen an den leuchtenden Kinderaugen, sondern Jesus will seine Gemeinde nochmal zum Segen setzen. Es hat eine Weltbedeutung, dass Christus geboren ist, dass die Boten des Evangeliums hinausgehen und dass dein Leben brauchbar wird als ein Zeugnis für den Herrn und dass der Herr in deinem Leben etwas darstellen und erneuern kann. Das ist so wunderbar. Er tut das. Du kannst mir sagen, Herr, jetzt tu es bei mir. Ich vertraue dir und will so ein Kronjuwel in deiner Hand sein. Das Dritte, was mir ist, stellt euch als Wächter auf die Mauern von Jerusalem. Früher konnte man über die Mauern von Jerusalem noch gehen. Das haben wir früher mit den Reisegruppen gern gemacht. In der Nacht war ein bisschen gefährlich, weil nicht überall ein Geländer dran war. Aber im Mondschein über die Mauern von Jerusalem gehen. Und immer war mir diese Stelle aus Jesaja 62 da. Was sollen denn die Wächter auf den Mauern Jerusalems tun? So steht's da. Die sollen den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen. Ja, was sollen sie denn reden? Ihr sollt den Herrn erinnern und ihm keine Ruhe gönnen. Ich habe nochmal interessant, so soll man beten. Den Herrn erinnern und ihm keine Ruhe lassen. Jesus selber hat sie aufgegriffen in diesem ganz extremen Gleichnis von dem ungerechten Richter, wo die Witwe dann immer auf die Glocke drückt und Tag und Nacht da immer auf die Nerven. So soll der beten. Du sollst Gott keine Ruhe gönnen. Um was soll man denn beten? Damit er alle seine Verheißungen und Zusagen einlöst. Lasst ihm doch keine Ruhe und pocht drauf. Der Herr, du hast in deinem Wort verheißen, du hast gesagt, dass du Menschen retten willst, und jetzt lege ich sie dir wieder an dein Hirtenherz und tu das, du hast versprochen, Herr. Wir lassen dir keine Ruhe. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und setze es zum Lobpreis auf Erden. Hat mich schon erschüttert gestern. Zum ersten Mal war das jetzt, wo alle Weltvölker, bis auf eins, sich gegen Israel ausgesprochen haben im Siedlungsbau. In der Endzeit wird ja so sein, dass alle Weltvölker gegen Israel ziehen. Aber Gottes Plan ist, dass Israel eine Segensbedeutung für die Welt hat. Und das ist gekommen durch Jesus noch einmal in einer neuen Weise. Wir wollen auch wissen, in diesen wirren Zeiten, wo die Weltpolitik so unheimlich ist, Herr, du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welten Heil und Richter bist. Jetzt tu das auch heute. Und wir bringen dir unsere tote Gemeinde, da wo sie wohnen, und erneuere mich und gebrauche mich zum Segen. Warum muss man denn Gott daran erinnern, an seine Verheißungen? Ist Gott denn vergesslich? Kann der seine Verheißungen vergessen? Also wir sind vergessliche Leute. Wir sind sehr vergessliche Leute. Mir ist das passiert, was der Albtraum meines Lebens ist. Ich habe eine Trauung vergessen. Ich habe immer Angst gehabt, ich würde Beerdigung vergessen. Das ist noch schlimmer. Da geht es nämlich immer um halb Stunden in Stuttgart, die ganzen, wenn man, die kann man nicht mehr nachholen. Ich weiß auch nicht, wie das geht überhaupt. Kann ja mal irgendwo passieren, nachlässig, man hat es nicht eingetragen oder der Termin ist nicht. Und immer Samstagmorgen und ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, ich habe heute ganz auch schön Zeit. Das Traugespräch war schon sehr früh, viele Wochen vorher. Dann ruft es an, wir sitzen hier und warten auf Sie. Wir haben schon 12 Lieder gesungen. Und das ist ein Moment, da wollten sie im Boden versinken. Natürlich jetzt, was sollen sie denn machen? Das war auch noch ganz weit weg, das war für 25 Kilometer von Stuttgart entfernt. Und das war damals die Zeit, wo auch wegen der Benzinknappheit die Geschwindigkeit so gedrosselt wird. Da durfte man bloß mit 60 fahren. Und mein erstes war raus, schwarzer Anzug holen und im Flur. Und meine gute, allerbeste Ehefrau wischt gerade in den Flur und mit dem großen Schwung segle ich durch die Glastüre. Ist ein Wunder, dass einem nichts passiert ist, aber wir haben dann nachher ein Sperrholz da eingebaut in diese Türe zur Erinnerung an meine Vergesslichkeit. Ich dachte, wollen wir nicht, das kann ja nochmal passieren. Und dann, ich weiß noch, ich bin da die B10 hinaufgefahren mit 120 und die Autofahrer, ich meine, mich belehren sie müssen, wenn die gewusst hätten, wie das ist. Aber gibt's denn bei Gott eine Vergesslichkeit? Nein, die gibt's nicht. Und trotzdem hat Gott das gern, dass wir ihn an seine Verheißungen im Gebet erinnern. Sagen, Herr, du hast gesagt und jetzt bitte ich dich. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen? Sag Gott, nicht mal eine Frau kann's, obwohl es gibt ein paar Rabenmütter. So Exoten, da steht manchmal in der Bildzeitung sowas drin, von Rabenmüttern. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen? Gibt's doch in unserer Welt. Und wenn die desselben vergessen, ich will dich nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Und trotzdem dürfen sie ihn dran erinnern und sagen, und Herr, weil du auch nichts vergisst, ich will dich dran erinnern, dass du in großer Liebe brennst für mich. Jetzt gibt's einen ganz wunderbaren Abschnitt, den müssen Sie aufschlagen, Sacharja 1. Der gehört hier ganz fast am Ende des Alten Bundes, Sacharja 1. Vers 8, das erste Gesicht, das Sacharja sieht, ein wunderbares Bild, da wollte man Maler sein. In der Nacht, in der stockdunklen Nacht, sitzt ein Mann auf einem roten Pferd. Und das ist toll. Und er hielt zwischen den Myrten, das sind wunderbar, die Myrtenzweige. Und da waren hinter ihm rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach, mein Herr, wer sind dies? Und der Engel, der mit mir redet, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, der Reiter, sagt, diese sind, die der Herr ausgesandt hat, die Länder zu durchziehen. Die waren in Australien und die waren in Asien, in Korea und überall in Europa. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrtenhilden war: Wir haben die Lande durchzogen und siehe, alle Länder liegen ruhig und still. Eine große Schläfrigkeit ist übers Volk Gottes gefallen. Von Erweckung keine Spur. Sieht ganz düster aus. Da hob der Engel des Herrn an und sprach: Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist schon 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir: Predige. Und ich sprach: So spricht Gott, der Herr Zebaoth, ich eifre für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Sehen Sie die zwei Seiten. Wir meinen immer, alles ist schläfrig und es bricht alles zusammen. Und Gott eifert und er hat sich sogar noch Engelsboten aufgestellt, die die Rapports bringen, wie trostlos es in der Welt aussieht mit der Christenheit, mit der Gläubigkeit, mit Israel. Und der Herr sagt, und ich eifere, und das dürfen wir wissen, dass wir deshalb eine große Erwartung haben, die will ich mein Leben lang nie verlieren, auf einen großen neuen geistlichen Aufbruch, auch in unseren Tagen. Herr, tu das doch. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast alles in deiner Hand. Und das kann doch nicht möglich sein, dass der Teufel und die Gottlosigkeit unserer Tage dich so bremst mit einem großen Heilswillen. Aber es ist ganz erschütternd. Du hast da gestern, vorgestern so schön gesagt, mit dem Geld vom Onkel Dagobert, Geld, das in unseren Augen drin ist. Wir sind so an das Nichtige verfallen, an das Vergängliche, dass auch bei vielen Mitchristen das gar nicht mehr sie berührt, dass Gott brennt in der Liebe, will sich offenbaren in diesen Weihnachtstagen, will uns seine Herrlichkeit erleben lassen. Und darum ist so schön, der Herr hat geschworen, er hat seinen Plan und er wird diesen Plan durchführen bis zum Ende. Sehr interessant, wo man begonnen hat mit Evangelisation und Mission, war immer aussichtslos. Ist man überwältigt, wie der Herr das bestätigt. Und das können wir erleben in den verschlossensten Ländern dieser Welt. Und das sind schwache Boden, die gehen hin und der Herr bestätigt diesen. Darum möchte ich Ihnen Mut machen. Besuchen Sie Leute, ganz schlicht, erzählen Sie denen, du brauchst Jesus, braucht gar nicht mehr. Bringen Sie ihnen die herrliche Evangeliumsbotschaft. Jesus sucht dich und du kannst ihn finden. Jesus hat gesagt, wer mich sucht, wird mich finden. Das können Sie gar nicht machen, Sie dürfen es nur den Leuten ankündigen. Wir wollen nicht drum herum reden. Es geht nicht darum, dass wir lange Veranstaltungen machen, sondern das wieder tun. Ich glaube, sogar der Hausbesuch ist was vom Wichtigsten. Dass wir es in einem Brief sagen, das bewegt mich, dass es ihren Enkel noch einmal sagt, das bewegt mich, du brauchst Jesus für dein ganzes Leben und er will sich dir schenken und das ist die Erfüllung deines Lebens. Und Gott brennt darauf und er hat seine Boten bereitgestellt, die ihn daran erinnern und wir wollen Wächter auf den Mauern Jerusalems sein, die Gott erinnern, Herr, du tust doch dieses noch, deinen herrlichen Heilsplan verwirklichen, auch in unseren Tagen und mach das so, auch mit deiner Geschichte Israels wirst du zum Ziele kommen und da wollen wir dem Herrn danken und doch wollen wir auf den Mauern stehen. Und das machen, dass der Herr das erfüllen wird, auch wie er es tun wird mit allem äußeren Segen. Dein Getreide wird nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch dein Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken. Er wird dir Segen geben aus deiner Berufsarbeit und das wird gelingen lassen. Und dann noch das Letzte, macht Bahn, das haben wir gerade in dem Lied gehabt, auch mit Ernst um Menschenkindern. Lied von Valentin Thilo in Königsberg, das war ja so ein Dichterkreis dort in Königsberg, um den Simon Dach herum. Königsberg war im Dreißigjährigen Krieg eine Insel des Friedens, dort gab es keine Kriege, das war die politische Konstellation mit Schweden, Russland und so weiter. Und da sind ganz viele schöne Lieder entstanden. Ein Lied ist mir ganz besonders, gerade Adventslieder sind auch dort entstanden. Weisel war auch in Königsberg. Da hat das schöne Lied Macht hoch die Tür uns geschenkt. Das Lied Macht hoch die Tür ist ja erst bekannt geworden durch eine Melodie, die die Pietisten in Halle ihm gegeben haben. Viele hundert Jahre später. Das hat man früher gar nicht so gesungen. Lustig, die schöne Melodie macht hoch die Tür. Ist das so eigentlich das Lied der Adventszeit geworden? Aber es gibt noch ein anderes Lied, das in der Adventszeit gedichtet wurde. Und das steht bei uns gar nicht in den Adventsliedern drin. Das ist wieder ein Lied vom Johannes dem Täufer. Und das, dann auf einmal wird es uns klar. Such, wer da will, ein ander Ziel. Johannes! Sucht ihn allein, denn wohl wird sein dem, deren Herz leer. Das ist der kommende Heiland. Und das ist so wichtig, die ganze Adventszeit soll uns auf Jesus hinführen. Ach, sucht doch den, lasst alles stehen, dir das Heil. Er ist der Herr und keiner mehr. Gucken Sie mal die Verse an. Genau, der Johannes war nicht der Wackelpeter, der gesagt hat, ich bin Zweifler. Der Johannes war der Zeuge, der zu Jesus gerufen hat. Und ich darf es nochmal sagen, in der Vorfreude, was Andrea Schäfer Ihnen zeigen wird, an der Johannespredigt von Johannes 3. Da sagt er, wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, über dem ist der Zorn Gottes. Und das ist schon so wichtig, dass in dieser Adventszeit Leute die Hindernisse wegräumen. Die Hindernisse, was ist denn das Hindernis? Geheime Sünde, wo wir mit Gott im Krieg sind, ist ja ganz oft schwer. Gläubige Leute leben oft 10, 20 Jahre mit dunklen Dingen und die können sich nie freuen. Kommt immer wieder die Erinnerung, das macht der Teufel toll. Du bist ja der mit der alten Schuld. Statt die mal abzulegen und die Steine wegzuräumen, sag Herr, jetzt ist bewältigt. Ich will es bei dir ablegen und frei werden von der alten Schuld, damit du in meinem Leben einziehen kannst. Macht Bahn, räum die Steine hinweg. Sie, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Da kommt das mit der Tochter Zion her. Das ist so ein Ehrenwort für Jerusalem. Sagt das doch den Jerusalemern, dass Gott kommen wird und das Heil bringt er mit und erneuert. Und dann sind sie ein heiliges Volk, erlöstes Herrn, aus lauter Gnade. Unverdientes Geschenk, weil Jesus erneuert und die große Weihnachtsfreude schenkt. Warum das für uns so wichtig ist, weil viele von Ihnen eben sagen, mitten im Dunkelleben, ob das im Alter ist, ob das schwierige Verhältnisse sind, in der Familie, in der Ehe, im Haus oder mit den Lebensumständen oder gar auch mit der Krankheit, dieses irdische Leben wird nur gefüllt, wenn ich die Tage meines Lebens benütze, dass Jesus mit seinem Heil einkehren kann. Und ich will auf den Mauern stehen und den Herrn erinnern und sagen, Herr, beschenke uns reich in diesen Adventstagen. Wir wollen dir entgegengehen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du solche Heilspläne hast und dass du dein herrliches Werk vollenden wirst. Du lässt das nicht als Trümmergebilde stehen, auch Israel nicht. Auch unsere Christenheit in unserem Land. Du hast so viel uns schon geschenkt, auch in unseren Orten, wo wir leben. Wir haben so viel mit dir schon erleben dürfen. Herr, wir wollen noch andere darauf hinweisen, dass aller Trost und alle Freude in dir liegt. Und dass du bei jedem von uns einkehren willst, dass jetzt kein Hindernis da ist, dass wir nicht dich aussperren und dass wir nicht die Zeit haben und die Ruhe, dich aufzunehmen. Herr, du schenkst uns diese wunderbaren Tage. Wir danken dir auch für alle Liebe dieses Heimes, wo wir so treu versorgt sind. Gib uns ganz neu die Begegnung mit dir. Und wir bitten dich jetzt auch für ganz viele liebe Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, dass wir es denen noch einmal vermitteln können. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Amen.